Ja, ich begrüße Sie. In der letzten Vorlesung habe ich bei Plato ein Szenario interpretiert, wo der Begriff der Ratio eben in den Zusammenhang einer Reflexion auf das Erkennen eintritt oder einbezogen ist. Dieses Szenario insgesamt ist sehr komplex und, wie man eigentlich gerne sagen würde, sophisticated, wenn das nicht so ein bisschen zu provokant wäre in dem Zusammenhang. Das Wichtigste ist vielleicht, dass es sich dabei wirklich um den, also bei dem Begriff Ratio, wirklich um den geometrischen Ratio-Begriff handelt. Das Verhältnis oder die Verhältnisgleichheit, dann Analogie oder Proportion. Darauf und auf diesen geometrischen Ratio-Begriff wird in epistemologischer Hinsicht reflektiert, obwohl natürlich das ganze Gleichnis als solches gewissermaßen von Anfang an sich dieser geometrischen Ratio-Vorstellung ausgeliefert hat, als Liniengleichnis eben. Also wird reflektiert auf die Stellung und auf das Potenzial dieser Vorstellung im Ganzen dessen, was überhaupt Erkenntnis genannt werden könnte und insbesondere im Hinblick auf dasjenige, was im höchsten und eigentlichsten Sinn Erkenntnis zu nennen wäre, Episteme. Wie ich dann am Schluss schon gesagt habe, sehr, sehr verführerisch, sich diesen Zusammenhang als einen teleologischen Zusammenhang vorzustellen, so wie das dann bei Aristoteles auch tatsächlich ist, nämlich, dass der den Aufbau und das Zusammenwirken verschiedener Wissensformen so denkt, dass in der Episteme, was auch bei ihm das Höchste ist, seine vollendete Form findet, was schon in der Wahrnehmung angelegt ist. Das ist ein durchgehender Zug. Bei Plato ist das nicht so eindeutig. Es ist naheliegend und ich habe gesagt, es gibt die eine oder andere kleine Stelle, wo man einen Hinweis auf so einen Zusammenhang bekommt, aber im Liniengleichnis ist es nicht so. Das müssen wir letztlich so verstehen, dass eine Abtrennung der Episteme und damit auch der dialektischen der Episteme und damit auch der dialektischen Methode von der Dianoia der Episteme von allem Vorhergehenden sozusagen verlangt wird. Ich habe gesagt, sozusagen eine einseitige Selbstunterscheidung. Und an diesem Punkt möchte ich noch was ergänzen, bevor ich die Konsequenzen zusammenfasse und dann also wirklich nur ein paar Stichworte gebe dann auf die weitere Entwicklung. Also noch etwas ergänzen, nämlich, was ich letztes Mal ausgelassen habe, diese Erläuterungen, die Sokrates gibt, wo er positiv zu fassen versucht, was diese dialektische Methode als solche eigentlich ist, in ihrer Unterschiedenheit von der Dianoia. Das war diese Stelle, wo der Gesprächspartner glaubt und sagt, ich glaube, das habe ich nicht verstanden und wo meine Meinung ist, dass jeder zu Recht sich dem anschließen wird und zuerst einmal sagen wird, nein, ich habe es auch nicht zu Recht verstanden. In Wirklichkeit handelt es sich da um zwei Stellen, also es ist eigentlich schon ein Zusammenhang, aber es gibt eine Unterbrechung. Ne? Es beginnt an der Stelle 510b, das ist ganz am Anfang der Liniengleichnispassage, dort wo zum ersten Mal die Unterteilung dieses oberen, des Erkenntnisteils, nicht des Sehens, sondern des Erkenntnisteils beschrieben wird. Und da sagt er, dass die Seele in dem einen Teil, der zu der Dianoia gehört, gezwungen ist, von gewissen Voraussetzungen aus zu suchen. Da, wichtig, dieses von gewissen, dieses Suchen, das ist sehr wichtig. Sie müssen sich erinnern, dass ich ganz am Anfang schon gesagt habe, der eine große oder überhaupt der einzige Unterschied, der bezüglich dieses Sehensteil und des Erkennensteils vorausgeschickt wird, dem Ganzen ist, dass es beim Erkennen immer um eine Such- oder Forschaktivität geht. Und das wird hier schlagend. Das ist sehr wichtig, dass wenn man diese Passagen liest, dass wo er von dem Sehen spricht, immer von einer Abbildung oder sowas spricht. Und dort, wo er von der Dianoia und von der Dialektik spricht, geht es immer um ein Suchen. Und darum ist dort in einem besonderen Sinn auch von Methode eigentlich die Rede, von einem Weg. Also, in diesem Dianoia-Teil ist die Seele gezwungen, von gewissen Voraussetzungen aus zu suchen oder zu forschen, Ex-Hypotheseon, und zwar nicht in Richtung auf erste Gründe hin, das Wort ist hier Archai, nicht auf, sondern Epitheleuten zum Ziel hin, das heißt zur Lösung hin eigentlich, nicht? Wenn man weiß, dass es sich um Geometrie handelt, zu der Lösung hin, zu der Lösung des Problems, um das es sich eben handelt. Und dabei werden als Bilder solche Entitäten verwendet, also in der Geometrie sagen wir als Skizzen solche Entitäten verwendet, die auch schon in den unteren, also vor allem in dem von unten gesehen zweiten Abschnitt vorgekommen sind. Die werden verwendet. Und dann sagt er, das haben wir ja letztes Mal besprochen, das ist das, was wir eigentlich beredet haben. In dem anderen Teil, der, und das ist eine, das ist auch zum Lesen und zum Übersetzen sehr schwierig. Ich habe überhaupt keine sozusagen wirklich befriedigende Übersetzung gefunden, die wirklich alles aufklärt, was da steht. Natürlich, jeder, der so eine Übersetzung gemacht hat, das sind sehr berühmte und große Leute, ist mit seiner Übersetzung einigermaßen zufrieden und man kann auch den Sinn der Sache wiedergeben, aber je nachdem, wie man es macht, bleibt immer irgendwie eine kleine Sache unklar. Also, in dem anderen Teil, der nun tatsächlich zu solchen Archai führt, also der Ersten sind nicht zu den Archai gegangen, sondern zu der Lösung des Problems. Und hier gehen wir so quasi zurück, ja, zu ersten Archai. Und da kommt ein Wort, das heißt Anypotheton. Zu den voraussetzungslos heißt das. Und wo man das jetzt zuordnen soll und wie genau, der zu diesen Archai führt, also wenn man sehr weit weg sich bewegend paraphrasiert, dann würde man sagen, zu den Archai führt, sodass dort dann Voraussetzungslosigkeit besteht. So dass dort Voraussetzungslosigkeit besteht, geht aber auch von Voraussetzungen aus, von Hypothesen, aber ohne solche Bilder zu gebrauchen. Also ohne von Anfang an kein Gebrauch von Skizzen oder dergleichen, sondern geht von gewissen Voraussetzungen aus, und zwar von Anfang an entlang von Ideen, ja? Von Anfang an entlang von Ideen, von Voraussetzungen aus, aber wenn man jetzt ein Gegenwort zu den Bildern haben will oder zur Anschaulichkeit, könnte man auch sagen, von Anfang an diskursiv, ohne sich von anschaulichen Darstellungen leiten zu lassen, und ist auf Gründe und nicht auf eine Konstruktion hin ausgerichtet. Während in der Geometrie geht es normalerweise, ist ja die Lösung sozusagen, wie konstruiert man das oder das? Ne? Das ist das ist 510b, steht das. Dann kommen Ausführungen zu der Dianoia, also zu dem dritten Teil, zu dem Geometrieteil, die habe ich ja vorgelesen. Und das ist ungefähr fast eine Seite lang, das sind schon zwei, drei Absätze, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und in 511b kommt er wieder auf diesen vierten Abschnitt zu sprechen. Da haben wir gesagt, sind es eigentlich zwei Stellen. Ne? Und da sagt er, dass, da kommt er wieder auf den Punkt, dass sie sehr wohl Voraussetzungen macht, die Seele, wenn sie dialektisch vorgeht. Aber diese Voraussetzungen sind nicht Archai oder solche letzte Gründe, sondern das sind echt Voraussetzungen, sagt er dann. Das sind Hypothesen in der Art oder der Funktion eines Zugangs, wie man sozusagen sagen würde, gehen wir rechts oder gehen wir links? Also sagen wir, gehen wir links. Ne? Epibasis, Zugang heißt das. Oder Anstoß, Also man könnte sagen Sprungbrett. Irgendwie müssen wir uns von dort, wo wir sind, lösen. Und diese Art, diese Funktion haben diese Voraussetzungen, die man da macht. Zugang, Absprung, sich lösen. Und von dem, aber Sie dürfen nicht vergessen, wie in der ersten Stelle gesagt, anhand von Ideen. Also dieses Sprungbrett ist nicht eine bildliche Darstellung oder sowas, sondern das ist was er sagt Idee, oder ich würde eben sagen, wenn man den Gegensatz zu anschaulich betonen will, was Diskursives. Und von dort ansetzend geht sie eben, so wie schon die erste Stelle gesagt hat, immer den Ideen, der Verknüpfung der Ideen entlang, geht die Seele bis zu dem, was in völlig voraussetzungsloser Weise der letzte Grund von allem ist, sagt er. Und wenn der erfasst ist, also die ganzen Metaphern oder die sprachlichen Ausdrücke, die da vorkommen, lassen einen immer ein bisschen im Zweifel sein, ob man eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung gerade macht. Nicht? Aber das ist eigentlich egal. Es kommt nur darauf an, dass man zwei Richtungen unterscheiden kann überhaupt. Nämlich, wenn wir dort angelangt sind, wenn die Seele dort angelangt ist, bei diesem voraussetzungslosen, seinerseits voraussetzungslosen letzten Grund von allem, dann kann sie sich wieder umdrehen und jetzt wieder nur von Ideen geleitet bis zu den Ideen zurückgehen, die eigentlich das Ziel waren. Also, wenn wir uns entschließen, Sie müssen das aber nicht, Sie können es genau umgekehrt auch sehen. Wenn wir sagen, wir beschreiben diesen Weg der Dialektik als einen, der von unten nach oben und dann wieder zurück nach unten führt, dann starten wir da auf der einen Seite mit so einem Anstoß, der in diskursiver Form gegeben ist. Sage dann gleich noch ein bisschen was Erläuterndes vielleicht dazu, oder was hilft dir das besser vorzustellen. Und da geht man dann immer nur an Ideen entlang bis zu einem bestimmten Punkt, der nicht nur einfach der höchste ist, sondern sich von allem anderen dadurch unterscheidet, dass man jetzt keine Voraussetzungen mehr hat. Man hat ja da, das war das Sprungbrett. Und jetzt ist man ab einem gewissen Punkt, ist man dann, also so wie Sie sich vorstellen, wenn Sie ein wirkliches Trampolin haben, dass eine gewisse Weile, wenn das Trampolin schon wieder zurückschnäuzt, ja nur immer den Kontakt haben. Ja? Und dann lösen Sie sich ab einem gewissen Punkt und da oben sind Sie dann gelöst. Nicht? An diesem letzten Punkt, dort sind sie dann voraussetzungslos. Und dort gehen sie wieder anhand von Ideen, aber jetzt eben überhaupt nie wieder auf eine Voraussetzung stoßend. In dem Sinn, wie sie sie am Anfang gemacht haben. Gehen sie wieder zurück bis dorthin, wo das Ziel ist. Das heißt jetzt wieder TLIT. Also ein Punkt ist, dass ich glaube, dass man diese letzten Gedanken so verstehen muss, dass dieser letzte Grund, zu dem der Hinweg führt, wirklich verstanden werden muss als die Idee des Guten. Das ist dieser, das ist auch die Meinung von dem Wolfgang Wieland, der eine der besten Interpretationen gibt für das Liniengleichnis in dem Buch Plato und die Formen des Wissens. Ich schreibe Ihnen an die Stelle dann irgendwo mal noch hin, wo Sie das nachschauen können, wo allerdings insgesamt das Schwergewicht dieser Interpretation sehr auf dem Verständnis der Dianoia liegt. Und was er über die Dialektik sagt, ist ein bisschen weniger auch quantitativ. Ich gebe Ihnen vielleicht mache ich da irgendwie auch wieder so eine Präsentation oder auf einem Dokument Literatur zu dem Liniengleichnis. Und das ist wirklich von den klassischen Autoren, also ist das wirklich eine sehr gute Interpretation. Es gibt sehr, sehr viele einseitige Interpretationen und so, und unter den Modernen, die in den letzten 10, 15 Jahren geschrieben worden sind, gibt es zwei oder drei, die wirklich super gut sind, aber wenig. Also die Idee des Guten, meint er. Nicht? Also das kann man aus dieser Emphase auf dem, wovon der letzte Grund von allem und wovon alles dann sozusagen sein Licht erhält. Und das Ganze kann man sich vielleicht eben wirklich so vorstellen, dass da so eine Aufgabe, am Anfang eine Aufgabe gestellt wird, so wie auch in der Geometrie Aufgaben gestellt werden. Aber hier lautet die Aufgabe eben anders, nämlich die Aufgabe lautet, das Wesen dieser oder jener Sache zu verstehen. Und nicht eine bestimmte Konstruktion auszuführen oder zu zeigen, dass nur eine gerade diese und so weiter. Und von der Stellung seiner Aufgabe, das Wesen von dem oder jenem zu verstehen, beginnt dann ein dialektisch-diskursives Verfahren, das dann erst endet bei der Idee des Guten als demjenigen, was der Grund von allem wahrhaft Seienden ist. Und von da aus wendet man sich dann wieder zurück. Und was man am Ende erfasst, immer in Ideen entlang, das ist eben die Idee von dem, was man, also die Idee, zur Idee des Guten zu kommen und dann wieder zurückzukommen, zur Idee von dem, wovon man das wahre Wesen erkennen wollte. Das ist natürlich so, da stecken tausenderlei schwierige Fragen drinnen. Zum Beispiel eine Frage ist, ist das überhaupt immer sinnvoll und erfolgreich? Was ist, so ein Versuch kann ja auch daneben gehen. Oder gewisse Sachen sind das, was sie sind, eben nur in der Erfahrung oder so. Das sind schwierige Fragen. Also, in komprimierter Form noch einmal, positiv interessant für uns ist, dass die Ratio als Verhältnis hier in einer erkenntnistheoretischen Perspektive gesehen wird. Zweitens, die Erkenntnis im höchsten Sinn macht sich davon unabhängig. Es gibt einen Typ von Erkennen, und das ist der wichtigste und letztlich entscheidende, der nur in einer Art Selbstunterscheidung gegenüber dem Rationalen sozusagen erfasst werden kann. Was dieses dialektische Verfahren jetzt eigentlich konkret ist, ist noch immer nicht ganz. Also wir haben sozusagen einen Weg, aber was passiert auf diesem Weg und was, welche Art von Ereignis oder Vorgang ist das, der da mit diesem Bild des Weges beschrieben wird? Und da ist es so, dass es natürlich sehr, sehr nahe liegt, ich würde sagen, ja, eine offene Flanke gibt, die mindestens gleich groß ist wie jede andere, für den Gedanken, dass diese Ideen als solche erst recht wieder in irgendeiner Art von Anschauung präsent werden. Die müsste dann natürlich ganz was anderes sein als die Anschauung der wahrnehmbaren Dinge oder auch die Anschaulichkeit der Figuren, die in der Geometrie benutzt werden. Also so etwas, was man viele, viele Jahrhunderte später dann mit dem Ausdruck intellektuelle Anschauung bezeichnet hat. Das ist eine Denkmöglichkeit, die in der Philosophiegeschichte bis in die klassische Neuzeit und wahrscheinlich mit Wirksamkeit bis heute eine enorme Rolle gespielt hat oder spielt. Und wo im Grund Kant eigentlich der Erste war, der diesen Gedanken wirklich radikal auszuhebeln versucht hat. Also damit werden wir uns auch noch beschäftigen, und also mit dieser Tradition und auch mit dem Hebel, den Kant versucht hat, da anzusetzen. Also wenn ich mir jetzt einmal ausnahmsweise erlaube, eine persönliche Meinung zu ventilieren über eine Sache, was ich vermute oder wie ich tendiere, die Sache zu sehen, dann glaube ich nicht daran. Also an das glaube ich eher nicht. Aber wäre sehr schwer dafür oder dagegen zu argumentieren. Ein Motiv nur, das mir gegen diese Idee von der Ideenschau zu sprechen scheint, ist, es handelt sich doch prinzipiell, und das wird bei Plato wirklich eingebläut, es handelt sich um eine Methode. Es handelt sich um einen Weg bei dieser Sache. Und dieser Weg wird von Anfang an entlang der Ideen, also einer Verknüpfung der Ideen, gegangen. Wenn man sagt, das Ganze ist ein Anschauungsgebunden, dann muss man sich der Frage stellen, ist das von Anfang an? Ist in dem Moment, wo man diese Voraussetzungen macht, die eine Epiphasis, ein Zugang sind oder ein Sprungbrett, ist das von Anfang an anschauungsgebunden an diese Art von Intuition ist man da von Anfang an in einem intuitiven Medium des Idealen. Wenn ja, wie ist dann damit umzugehen, dass das doch ein Weg des Fortschritts ist? Also wo es mindestens einen qualitativen Sprung gibt vor der letzten Stufe bis zu einem letzten Grund. Und ist es dann nicht naheliegend anzunehmen, dass erst an diesem Punkt so eine anschauliche Präsenz eintritt? Aber warum ist davon nicht die Rede? Es ist an keinem einzigen Punkt davon die Rede, dass man dann sozusagen was sieht oder etwas anschaulich präsent bekommt. Also ich neige eher dazu, aber ich muss wirklich sagen, ich bin alles andere als ein Experte für Plato. Ich bin weder ein Experte noch ein Fan. Ich glaube eher, dass das so ein bisschen ein Phänomen von der Art den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen ist, wenn man sich da schwierige Fragen stellt. Die Dialoge, die Plato den Sokrates führen lässt, warum soll man die nicht als solche schon selbst, dort wo sie bis zu der Idee des Guten geführt werden, als echte Fälle, als echte Aktualisierungen von Dialektik verstehen? Also warum soll man nicht sagen, diese Dialoge sind schon die Sache, um die es geht? Und nicht bloß ein Versprechen oder eine Ankündigung, dass, wenn die dann da mit dem Sokrates geredet haben und am Schluss haben gesagt, ja, ich verstehe und ich stimme zu, dass dann geht es zu Hause und dann erst, sondern da, warum soll man es nicht so verstehen, dass es schon in diesem Zustimmen oder in diesem, manchmal stimmen sie auch nicht zu, ne? Also es ist ja nicht immer so, dass das zu so einem Ende kommt, obwohl der ja ziemlich, wie soll man sagen, drängend und unnachgiebig ist in diesen Dialogen. Also wenn einer den Weg so eines Dialogs mitgegangen ist und dann am Ende zustimmt, dann hat er eben zu dem gefunden, was der höchste Grund von allem wahrhaft Seienden ist. Also ich neige, würde ein bisschen an der Deutung der Dialektik als einer diskursiven Kompetenz zuneigen. Aber wie gesagt, das ist in der Philosophiegeschichte unmöglich, sozusagen die Philosophiegeschichte so zu lesen. Der mächtigste oder einige der mächtigsten Traditionen, die von da ausgehen, die gehen bis weit ins 17. und 18. Jahrhundert hinein von so einer Vorstellung, so einer intuitiven Präsenz aus, die eigentliche Erfüllung von dem ist, was mit Erkenntnis angezielt wird. Also die Vorstellung von so einer intellektuellen Kompetenz jenseits der Ratio. Allerdings müssen die eben zurechtkommen mit der eindeutigen Distanzierung der Dialektik von der Anschaulichkeit im Liniengleichnis. Also das muss immer dann klargelegt werden und ob es da dann genügt, sozusagen zu sagen, na dann gibt es halt auch noch eine intellektuelle Anschauung, das ist so die Frage, da braucht man schon immer noch was Zusätzliches, glaube ich. Schließlich muss ich zum Abschluss dieser Plato-Sache, Liniengleichnis-Sache noch etwas sehr Schwerwiegendes, eine sehr schwerwiegende Einschränkung natürlich gestehen, die wirklich substanziell ist, die darin liegt, dass ich die Sache, um die es da geht, jetzt nur unter einem rein theoretischen, sozusagen erkenntnistheoretischen Aspekt betrachtet habe und überhaupt nicht unter dem ethischen Aspekt, den das ja vor allem auch hat oder der ganzen Sache das Gewicht sicher mehr als verdoppelt. Das ist eine starke Einschränkung. Jedenfalls aber, auch wenn ich oder wenn man die Dialektik als eine diskursive, eine begriffliche Kompetenz versteht, ist es, das ist der springende Punkt, auch wenn ich es als eine diskursive und begriffliche Kompetenz verstehe, ist es trotzdem eine über die Ratio hinausgehende Diskursivität. Und jetzt können natürlich die anderen, die mit der Intuition kommen und sagen, erklär uns das einmal. Was ist der Unterschied zwischen Diskursivität und Diskursivität? Also zwischen Rationalität und einer anderen Disziplin des Begrifflichen, nicht? Die jenseits des Rationalen liegt. Es liegt auch in dem Hinausgehen der Mathematiker über die Bilder und zu den allgemeinen geometrischen Gegenständen hin, zu den allgemeinen Dreiecken und so, ein Element des Diskursiven. Aber die Diskursivität der Dialektik geht darüber hinaus. Also, soweit dieses Szenario, das sozusagen für uns und vielleicht auch wirklich das erste ist, wo die Ratio in einen epistemologischen Zusammenhang in die Frage, was ist Erkenntnis, einbezogen wird. Und natürlich ist der Effekt nicht nur der, dass sich da etwas Höheres noch einmal selber davon unterscheidet, sondern es ist schon so, dass das Liniengleichnis auch sagt, wenn wir das nicht durchdenken, wenn wir nicht diese Stufenordnung durchdenken, dann wissen wir nicht, wovon diese Unterscheidung, Selbstunterscheidung gemacht werden muss. Ja? Also es ist schon sozusagen in einer gewissen Weise was Unverzichtbares, um, wenn man verstehen will, worum es bei dieser Sache der platonischen Dialektik geht, dann muss man sich genau mit dieser Frage der Rationalität des Denkens in Verhältnissen, Verhältnisgleichheiten auseinandersetzen. Ich hoffe, das ist verständlich. Das ist der Punkt, den ich letztes Mal so ausgesprochen habe, dass ich sage, natürlich tut sich das Gleichnis selber in einer gewissen Weise selbst denunzieren oder selbst sein eigenes Versagen. Aber das ist etwas sehr Wichtiges, das hat auch was Positives. Könnte man sagen, indem man. Aber das Wort, der Buchtitel war nicht auf diese Sache, der Buchtitel von Adorno war nicht auf diese Sache bezogen, negative Dialektik. Nicht? Aber das, der Sache nach wäre das sowas. Als nächstes kommen heute ein paar Bemerkungen zu Aristoteles, die relative Kürze und teilweise Banalität der Sache. Das sind alles sehr elementare Dinge. Soll nicht bedeuten, dass da nicht eine sehr, sehr wichtige Weichenstellung getroffen würde. Aber meines Erachtens kann man es eben nur verstehen, wenn man sich so einen Gesamtschwenk, einen größeren Schwenk deutlich macht und dann sieht man einen kleinen Punkt, also es braucht einen großen Aufwand, um einen kleinen Punkt des Zusammenhangs zu erkennen. Ich schicke voraus, worauf ich letztlich hinaus will. Also eine Antwort auf die Frage, hat die aristotelische Logik, das heißt die Syllogistik, etwas mit diesem bei Plato beschriebenen Szenario zu tun? Und wenn, was hat sie damit zu tun? Gibt es da auch so etwas Ähnliches wie diese platonische Beziehung zwischen Logos und Verhältnis auf der einen Seite und Erkennen oder Wissen auf der anderen Seite? Aber wie gesagt, es hat keinen Sinn, da eine Antwort herauszuschießen. Die wäre ja, sowas gibt es meines Erachtens, aber es ist wirklich was ganz, was Dünnes und Kleines. Es muss doch der Kontext ein bisschen geklärt werden. Das heißt, wo schon von vornherein wesentliche Unterschiede gegenüber der Zugangsweise liegen. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich langweile nicht allzu viele von Ihnen, wenn ich jetzt ein paar sozusagen Plattitüden ausbreite. Also ein erster Punkt ist Unterschied in dem Zugang zu der Frage des Wissens. Das ist ein ganz anderer Zugang bei Aristoteles. Bei Aristoteles ist das, was er über das Wissen sagt, natürlich nicht allein von daher zu verstehen, aber immer geprägt davon, dass das eine Stufenvorstellung ist, eine Entwicklungsvorstellung, eine Vorstellung von Entwicklungsstufen. Wissen beginnt auf einer niedrigsten Stufe als, sagen wir mal, Wahrnehmung. Wissen, die erste relevante Form von Wissen ist die zum Ausdruck kommt in solchen Sätzen wie, na, ich habe es ja gesehen, dass er bei Rot über die Straßen gegangen ist. Ja? Jemand, na, das ist ein Verkehrsunfall und dann werden Zeugen befragt Und dann sage ich, ich habe es ja gesehen. Und dann sagt der Interviewer, wissen Sie das auch wirklich? Sage ich, ja, das weiß ich, weil ich habe es eben gesehen. Basta. Es kann auch sein, dass ich es gleich vergessen habe und erst zwei Wochen später fällt es mir wieder ein, jetzt weiß ich es wieder. Das ist das Minimum, dass man dabei war sozusagen und was gesehen hat. Eine nächste Schritt, das ist auch nicht sozusagen jetzt eine Vollständigkeit, da gibt es vielleicht auch relevante Zwischenstufen, aber eine interessante höhere Stufe ist die, wo Verallgemeinerungen gemacht werden können. Also wo das Wissen in solchen Ausdrücken sich darstellt, wie dass man sagt, wir wissen doch, dass Eis gefrorenes Wasser ist. Ja? Das ist schon was Allgemeines. Ne? Das wissen wir aus Erfahrung, können es aber relativ erfahrungsunabhängig weitergeben. Das kann auch einer, der die Erfahrung selber nicht gemacht hat, der noch nie mit Eis konfrontiert war, weil die Person in einer Region der Welt lebt, wo sowas in natürlicher Weise nicht vorkommt, kann trotzdem diesen Satz verständlich machen, weitergeben und so. Kinder, wenn sie mal nach Europa kommt oder nach Norwegen, nicht, dann werdet ihr was sehen und da werdet ihr euch wundern, was ist das? Es ist in Wirklichkeit auch Wasser, gefrorenes Wasser. So. Eine nächste Stufe wäre das, was man nicht nur durch Verallgemeinerung charakterisieren kann, sondern schon auch so etwas wie partielle, mehr oder weniger partielle oder globale Systematisierungen von Allgemeinheiten. Also was bei Aristoteles so charakterisiert wird als etwas, was man heute Expertenwissen nennen könnte. Und da gibt es schon auf dieser Stufe, die ist charakterisiert dadurch, dass es da Allgemeinbegriffe zur Beschreibung der natürlichen Phänomene insgesamt gibt. Also sowas, auf so einer Stufe gibt es sowas wie Ansätze zu Elementenlehren oder dergleichen. Alles besteht aus tak, tak, tak oder so. Ne? Solche Vorstellungen. Aber die höchste Stufe, die für das Wissen möglich ist, die höchste Dignität, die für Wissen möglich ist, geht über das noch hinaus und heißt Episteme im eigentlichen Sinn. Also, und das heißt, da ist wieder eine gewisse Konformität mit Platon, ne? Erkenntnis aus letzten Gründen. Was hier letzte Gründe oder letzter Grund oder was das heißt, was das Wort Arche in dem Zusammenhang heißt, da muss man allerdings was dazu sagen. Also das ist sozusagen mal eine formale Übereinstimmung, das mit den letzten, aus letzten Gründen. Also das Wichtige ist der Plural. Ne? Das ist ein Aufbau, das Ganze. In den obersten Stock kommt man nur zu Fuß vom Erdgestock aus und indem man durch alle dazwischen liegenden Stockwerke durchgeht. Während bei Plato die Sache doch ein bisschen danach ausschaut, als müsste man zwar auch vom Erdgeschoss aus starten, aber könnte sich entweder gleich unten oder relativ bald auf einer Plattform im ersten Stockwerk einen Hubschrauber kommen lassen, der einen direkt ins Penthouse der höchsten Idee sozusagen befördert. Also Anfang von unten ein Stufenvorgang, ein Entwicklungsvorgang, wo etwas von dem, wovon man ausgegangen ist, immer noch vorhanden ist im Obersten. Und diese Vorstellung so eines Anfangs von unten, die hat bei Aristoteles noch eine sehr, sehr wichtige zusätzliche Bedeutung, sehr wichtige Zusatzbedeutung, nämlich mit der Frage, von der Frage provoziert, wo da herunten fangen wir eigentlich an. Also wir sind da herunten in einem ausgebreiteten Gelände und wo fangen wir an? Da herunten ist alles Mögliche los und wir machen ja dauernd verschiedene Erfahrungen. Wir nehmen ja dauernd nicht nur Verschiedenes wahr, sondern machen Wahrnehmungen von verschiedener Art. Und da war Aristoteles der Auffassung, und das ist was extrem Wichtiges und Charakteristisches für ihn, dass wir von verschiedenen Gegenden aus beginnen können. Wir können von verschiedenen Gegenden aus beginnen und vor allem landen dann in verschiedenen obersten Stockwerken. Also es gibt nicht ein oberstes Stockwerk bei ihm, daher nicht letzter Grund, sondern letzte Gründe in verschiedenen obersten Stockwerken. Das ist ein gewaltiger Unterschied gegenüber Plato, der herauskommt, wenn man sich die Frage stellt, gibt es also eine einzige oberste Stufe? Und bei Aristoteles heißt es zunächst einmal nein. Von verschiedenen Erfahrungen kommt man zu verschiedenen obersten und letzten Punkten. Es gibt bei Aristoteles sowas wie eine irreduzible Pluralität der Wissenschaften. Das ist so einmal auf den ersten Blick durchaus verständlich, wird aber sofort problematisch, wenn man sieht, dass auch Aristoteles, also dann da sind die einzelnen Wissenschaften so im Grund eigentlich gegeneinander abgeschottet. Was ich immer sage, das drastischste Beispiel für diese Abschottung ist die Verschiedenheit von Mathematik und Physik bei Aristoteles. Das ist das, was für uns am allerschwierigsten zu verstehen ist, weil wir, also nicht erst seit, aber mindestens seit Newton sicher sind, dass mathematische Physik Physik ist. Physik ist mathematische Physik. Aber bei Aristoteles ist das überhaupt nicht so. Das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Die haben verschiedene Gegenstände, die Physik und die Mathematik. Okay, damit kann man noch irgendwie zurechtkommen. Was ein wirkliches Problem ist, ist die Tatsache, dass es trotz dieser Verschiedenheit der Wissenschaften voneinander und der Unabhängigkeit ihrer jeweiligen letzten Gründe so etwas gibt wie zwei universale Wissenschaften. Also zwei Wissenschaften, die sozusagen unabhängig davon sind, wo man startet. Was aber nicht heißt, dass die auf irgendeinen Gipfel führen würden oder auf irgendein oberstes Geschoss, von dem aus man die anderen dann, also wo man dann sozusagen runterhupfen könnte auf die anderen Dachgeschosse. Verstehen Sie? Das nicht. Universale Wissenschaften in dem Sinn, dass die zu letzten Gründen kommen, die in einer gewissen Weise für alles gelten, was Gegenstand der anderen Wissenschaften ist. Und diese beiden Wissenschaften sind die erste Philosophie und die Rhetorik. Die stehen in Konkurrenz miteinander als sozusagen so Universalwissenschaften. Die teilen sich diesen Charakter. Warum? Weil die erste Philosophie nach dem fragt, was das Sein eigentlich ist. Und das ist völlig unabhängig, diese Frage wird völlig unabhängig gestellt von dem, was das ist, was da ist, sondern was das Wort Sein eigentlich bedeutet. Und geht auch in einer gewissen Weise von unten los. Das darf man nicht vergessen. Beginnt von unten. Von der Feststellung, dass das Wort Sein in relativ viel verschiedenen Bedeutungen gebraucht werden kann und auch tatsächlich gebraucht wird. Und sucht dann sozusagen nach einer Zentrierung, nach obersten Gründen, die uns verständlich machen, wie diese verschiedenen Gebrauchsweisen des Wortes Sein miteinander zusammenhängen. Erste Philosophie, Ontologie in der Metaphysik, also insbesondere dann diese extrem schwierigen und aber wichtigsten Passagen in dem Buch Zeta, der Metaphysik-Vorlesung. Und ähnlich ist es natürlich bei der Rhetorik. Weil alles, was Wissen ist, ist eigentlich jenseits der alleruntersten Stufe, jenseits dieser Nullstufe, ist Sprache. Alles, was gewusst werden kann, muss sprachlich artikulierbar sein. Insofern ist das eine Art von Konkurrenzsituation, die in einer bestimmten Weise bis heute natürlich besteht. Die nimmt in verschiedenen Phasen der Philosophiegeschichte einfach verschiedene Formen an und wird manchmal verleugnet oder gar nicht erkannt, aber in Wirklichkeit natürlich eine große Dynamik in der Philosophiegeschichte darstellt. Aber wie gesagt, das sind universale Wissenschaften, aber die sind nicht, können bei Aristoteles nicht so verstanden werden, dass man von denen her die anderen begründet, dass die sozusagen Supergründe noch oberhalb dieser letzten Gründe. Jede Wissenschaft hat ihre eigenen letzten Gründe. Die Ontologie, die erste Philosophie, hat eine Sonderstellung als Denken über das Sein als solches. Das ist eine Auszeichnung, aber es ist keine Ausnahme vom Das ist ein Kriterium, ein wirkliches, ne? Ein Proprium, ne? Aber keine Ausnahme von dem Wissenschaftspluralismus, relativiert nicht den Wissenschaftspluralismus. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied gegenüber Platon. Wie schaut so eine Wissenschaft aus, so eine Episteme? wenn sie schon eine Wissenschaft ist. Und da gibt es auch sozusagen etwas, was man natürlich schon bei Plato ein bisschen an manchen Stellen vorklingen finden kann, aber was bei Aristoteles in einer ganz, ganz wichtigen neuen Radikalität eine Rolle spielt. Man kann eine Wissenschaft charakterisieren, eine Wissenschaft kann sozusagen gegeben werden in der Form einer Menge von Sätzen, die auf eine bestimmte Weise geordnet sind. Wenn man, also ein fiktiver Dialog, sinnlos an sich genommen, aber so zur Verdeutlichung der Sache, es kommt einer zu mir und sagt, also Sie sind da Professor, haben Sie eine Wissenschaft, können Sie mir ein bisschen was von Ihrer Wissenschaft zeigen? Dann müsste man bei Plato mit dem zu reden anfangen und ihm was erklären, ja? Bei Aristoteles würde es genügen, ein Büchel aus der Tasche zu ziehen und zu sagen, schau, das ist es. Ja, also es ist sozusagen in der Sprache, da liegt schon was, was man mit dem Wort Formalisierung bezeichnen kann, aber das möchte ich jetzt nicht gesagt haben und reservieren für was anderes. Eine Menge von Sätzen auf eine gewisse Weise geordnet, das ist natürlich sehr wichtig, nämlich die Charakterisierung dieser Ordnung durch Ableitungsbeziehungen, Ableitungs- und Voraussetzungsbeziehungen. Also da ist, wenn man sagt, das ist die Syllogistik, das ist die Logik, ganz eindeutig, wenn Aristoteles diese Menge von Sätzen, die eine Wissenschaft ist, als Logos oder als Logoi bezeichnet und das tut er, das sagt er, das ist ein Logos, dass dann eine ganz andere Bedeutung von Logos grundlegend ist, als bei diesem Verständnis von Ratio als Verhältnis. Ja? Das ist eine andere Bedeutung von Logos. Das ist nicht das Verhältnis, wie es in der Mathematik gedacht wird, sondern Logos heißt jetzt primär sowas wie Wort, Sprache, eine beliebig große Menge von Worten oder ein Stück Sprache, ein beliebig großes Fragment Sprache kann als ein Logos bezeichnet werden. Aber man kann auch die Teile so eines großen Fragments Sprache, die Elemente, kann man auch als einzelne Logoi, das sind dann entweder Wörter oder Sätze. Ja, also das ist sozusagen ein Ziehharmonika-Begriff, aber man hat immer Sprache. Und sehr wichtig, wenn man diese Wissenschaft schon hat, also wenn das oberste Stockwerk erreicht wird und diese Ordnung festgestellt werden kann in den Sätzen, dann richtet sich diese Ordnung nicht mehr nach der Reihenfolge des Erkennens. Die ist jetzt unabhängig von dem Weg, den man da hinaufgegangen ist, durch diese verschiedenen Stockwerke, sondern jetzt geht es von oben nach unten. Aber man ist nach oben nur von unten gekommen. Aber dann geht es anders. Also dann geht es über, also nicht über die, zu Fuß über die Stockwerke, sondern von mir aus über Rolltreppen oder sonst irgendwas. Nicht? Oder wie heißt das? Houseclimbing. Oder wie heißt das, wo man sich da runterturnen kann an einer Hauswand. Die Wissenschaft kann als Sprache, sozusagen als bloße Sprache verstanden werden. Bei Plato ist das Wissen im Grunde eigentlich immer an einen dialogfähigen menschlichen Träger gebunden. Das ist natürlich bei Aristoteles in einer gewissen Hinsicht auch so. Es muss sozusagen, es kann nur einer über die Wissenschaft verfügen, der von bestimmten Erfahrungen ausgehend sein Wissen sozusagen immer höher kultiviert hat, ja, in einer bestimmten Weise. Aber wenn es dann einmal da ist, dann kann es auch in Sprache als solcher realisiert sein, niedergelegt sein. Und das heißt letztlich natürlich ein sehr wichtiger Gedanke, den man wirklich echt ernst nehmen muss und nicht für eine bloße Äußerlichkeit halten kann, als Buch. Ne? Das ist die Form des Buches annehmen kann. Was sind diese Ableitungsbeziehungen jetzt? Beweise, kann man sagen. Ne? Beweise. Als Beweise werden sie realisiert, indem man beweist, aktualisiert man solche Ableitungsbeziehungen auf der Grundlage einer Logik. Beweisen auf der Grundlage einer Logik. Also beweisen nicht in dem Sinn wie, na, ich zeige das schon, dass ich einen, oder der fragt mich, habe ich auch wirklich einen Führerschein und so? Ich sage, ja, kann ich dann beweisen, ziehen raus. Nicht so, sondern beweisen auf der Grundlage einer Logik. Beziehungen in einer Sprache sind das. Von der Art, weil das und das mit höchster Allgemeinheit gilt, deswegen kann es ja gar nicht anders sein, als dieses und jenes genau so sein muss, wie es ist. Weil alles, was so und so ist, das und das Verhalten zeigt, deswegen kann diese Sache hier natürlich nur so sein. Wenn einem irgendwas Spanisch vorgekommen ist und er fragt, warum ist das so, und dann sagt man, na weil, und dann zitiert man irgendeine allgemeinere, heute würden wir sagen, Gesetzlichkeit. Und im Zentrum dieser Vorstellung von so einer Logik, von solchen Ableitungsbeziehungen, steht der Begriff der notwendigen Folge. Ja, der Begriff der notwendigen Folge, und zwar der notwendigen Folge als Beziehung zwischen Sätzen oder Behauptungen. Der notwendigen Folge in dem Sinn, dass wenn das und das, kommt ein Satz, gilt, das und das mit Notwendigkeit folgt. Und da ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt, der betrifft, also in der Ferne, in weiterer Perspektive, der den Begriff der Dialektik sehr stark betrifft. Die Sache, die dieser Ausdruck notwendige Folge bezeichnet, ja, nämlich als in der Sprache, ja, sich herstellend, die springt einem oder auf Wienerisch würde man sagen, hupft einem natürlich in den platonischen Dialogen und in den von den Sophisten überlieferten Texten auch schon dauernd entgegen. Ja, da spielt das immer eine entscheidende Rolle, dass der eine zum anderen sagt, schau, siehst du das, jetzt hast du etwas zugegeben. Und wenn du das zugegeben hast, dann kannst du doch nicht anders als, dann folgt doch zwingend, dass du das auch zugeben musst. Also das ist da immer schon da. Das ist sehr wichtig, das zu verstehen, dass der nicht erfunden hat, was das ist, die notwendige Folge, das Zwingende in der Sprache. Das ist sozusagen sowohl für, also das ist die Gemeinsamkeit zwischen dem Sokrates und den Sophisten, ne, sozusagen das erkannt zu haben in seiner Bedeutung, das Zwingende in der Sprache. Der große Unterschied, der da noch einmal einer ums Ganze ist, den Aristoteles gesetzt hat, ist, dass er diese Vorstellung formalisiert hat. Diese Vorstellung der notwendigen Folge formalisiert hat. Diese Vorstellung, die zunächst einmal zentral ist in der Rhetorik, hauptsächlich in der Rhetorik, oder was man jetzt den Begriff sozusagen so verwendet, wie er sowohl bei Plato wie auch bei den Sophisten, also das gemeinsame Überlappende, in der Dialektik, ne, entscheidend ist. Und darin, in der Formalisierung des Begriffs der notwendigen Folge, besteht die logische Grundlage dieser Ableitungszusammenhänge. Der logische Background, das logische Gerüst, das für diese Ableitungszusammenhänge relevant ist, das ist gegeben mit der Formalisierung des Begriffs der notwendigen Folge. Das kann man auch viel einfacher ausdrücken, aber dann verliert man sozusagen den Zusammenhang mit der historischen Situation, indem man sagt, ja genau, das ist eben, die Wissenschaft der Logik ist nichts anderes als die Klärung des Begriffs der notwendigen Folge. Bis heute kann man das in einer gewissen Weise sagen, beschäftigt sich die Logik mit nichts anderem, als damit zu klären, was das heißt. Diese Formalisierung der notwendigen Folge, das muss man sich klar machen bei Aristoteles, die bringt sowohl einen Gewinn wie auch einen Verlust gegenüber der natürlichen Einstellung, wie man sie da in diesen Überredungsszenarien findet. Der Verlust besteht hauptsächlich darin, dass spezifische Qualitäten von Überredungs- und Überzeugungssituationen ausgeblendet werden. Und das hat vor allem mit der Konditionalisierung zu tun, die mit dieser Formalität einhergeht, ne? Die immer von der Art ist, wenn das und das, dann das und das. Man kann immer dieses Wenn angreifen, diese Konditionalität. Und das bedeutet einen Verlust, unter Umständen einen Verlust an Instrumentarium, an Werkzeug in so einer natürlichen Überzeugungssituation. Wenn die Notwendigkeit nur in der Sprache besteht, kann in einer rhetorisch relevanten Situation der Gesprächspartner sich natürlich immer der Überredung entziehen, indem er oder sie sagt, du kannst mir jetzt erzählen, was du willst, ich bleibe doch bei meiner Meinung. Das ist ja heute auch dauernd zu beobachten. Das ist sozusagen eigentlich der, leider, sozusagen dann der Normalzustand geworden. Oder man sagt, ich akzeptiere die Voraussetzung nicht. Du hast ja gesagt, wenn, aber wenn hast du ja nur wenn. Ne? Ich muss ja nicht. Ne? So. Während in einer lockeren, breiteren Auffassung von Rhetorik noch immer Mittel zur Verfügung stünden, wie man die Zustimmung sehr wohl erzwingen kann, die auch jeder kennt, diese Mittel, wie sie alle aus der Filmfolge der Pate wissen. Also zum Beispiel Angebote, die man nicht ausschlagen kann. Also, Drohung oder Erpressung oder einfach niederbrüllen oder dergleichen. Also das ist ein Verlust. Das ist wirklich ein Verlust gegenüber der, also das kann man auch, das ist auch theoretisch und philosophiegeschichtlich von großem Interesse, was das ist, was da eigentlich verloren geht. Das spielt in der Geschichte der Rhetorik eine große Rolle. Also zum Beispiel der Appell an die Emotion. Ne? Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ne? Der Gewinn der Formalisierung liegt darin, dass sozusagen eine Technik, ein Werkzeug konstant in extrem verschiedenen Bereichen angewendet werden kann. Also man verliert in manchen dieser Bereiche dann sozusagen andere Mittel, aber man kann ein gewisses Instrumentarium mehr oder weniger automatisieren. Und, sehr, sehr wichtig, man kann die Sache, man kann dieses Instrumentarium, diese Kenntnis dieser Ableitungsbeziehungen jetzt auch in systematischer Weise auf Gebieten anwenden, wo sie in dieser Form noch nicht angewendet worden sind. Und Hauptfaktor bei Aristoteles ist eben Wissenschaft. Wissenschaft wird über diesen Begriff der notwendigen Folge verständlich gemacht. Also nicht allein über den, sondern aber in einer wesentlichen Weise, in einer viel deutlicheren Weise, als das bei Plato der Fall ist. Das werden wir sehen, nachdem ich kurz beschrieben habe, wie diese Formalisierung eigentlich funktioniert und wie die besteht. Also jetzt komme ich schon langsam zu dem Punkt, der dann eigentlich für uns der Interessante sein wird. Also das fängt damit, also das ist eine Theorie, ne? diese Formalisierung, die wird in der Art einer wissenschaftlichen Theorie, die hat halt den Namen Logik. Ne? Und wenn man eine wissenschaftliche Theorie aufstellt über ein Gebiet, wo es noch keine gibt oder wo es noch keine wirklich relevante Vorgängervariante gibt, dann sagt man als erstes, was eigentlich der Gegenstand dieser Wissenschaft ist, im Groben gesehen, ja, weil wir sind ja noch nicht bei letzten Gründen. Dann sagt man mal, was das ist, was man da haben will. Also am Anfang der aristotelischen Syllogistik steht so etwas wie eine Zieldefinition von dem, was ein Syllogismus ist. Und das ist natürlich ganz, ganz trivial. Das ist ja was, was jeder verstehen soll. Ich hoffe, vorhin nach meinen bisherigen Ausführungen werden Sie es auch gleich verstehen. Das ist völlig mehr oder weniger tautologisch. Ein Syllogismus ist ein sprachliches Gebilde, ein Logos. Und zwar ein komplexes sprachliches Gebilde, ein komplexer Logos von der Art, dass aus etwas Gesetztem, aus etwas, was da als gesetzt oder akzeptiert angenommen ist, dass aus etwas Gesetzten innerhalb dieses Logos, ne, das ist ein innerhalb dieses komplexen Logos besteht ein Verhältnis, ja, und zwar von der Art, dass aus etwas Gesetzten etwas anderes, davon Verschiedenes mit Notwendigkeit folgt. Das ist das, was dem Ganzen voraussteht. Das ist der Gegenstand dieser Theorie. Und die Frage, die die Theorie zu beantworten hat, ist, welche sprachlichen Gebilde erfüllen diese Zieldefinition? Wie charakterisiert man auf allgemeine Weise die sprachlichen Gebilde, die das erfüllen? Also die Logoi, die von der Art sind, dass wenn etwas gesetzt ist, etwas anderes, davon Verschiedenes mit Notwendigkeit folgt. Diese Frage, welche sprachlichen Gebilde erfüllen diese Zieldefinition, die kann man natürlich jetzt wieder auf ganz verschiedene Weisen verstehen und zu beantworten versuchen. Man könnte Beispiele anführen. Und zwar Beispiele, nicht nur verschiedene Beispiele, sondern Beispiele von mehreren grundsätzlich verschiedenen Arten dafür. Man findet sehr leicht Beispiele für sowas, für solche Logoi. Also zum Beispiel, wenn gesetzt ist, es war angenommen ist, dass Achilles lange Haare hat, dann folgt notwendig, dass er keine Glatze hat. Also wenn man akzeptiert, dass er lange Haare hat, dann ist es nicht möglich, dass er zugleich eine Glatze hat. Also Beispiel ist immer Beispiel und man kann sich immer alles, nicht sozusagen, weiß ich, wo da das nächste Perückengeschäft ist oder so, aber ein ganz anderes Beispiel, aber genauso leicht zu finden. Gesetzt, dass Achilles langhaarig und Odysseus scharfsinnig ist, folgt mit Notwendigkeit, dass Achilles langhaarig ist. Ja? Also auch hier ist das andere etwas davon Verschiedenes. Also zum Beispiel ist es schon Verschiedenes, dass es viel kürzer ist, dieser Teil-Logos, als der erste Teil-Logos. Ja? An diesem Unterschied von diesen zwei Beispielen kann man als erstes, der hat noch nichts mit der Theorie selber zu tun, aber man kann daraus was lernen und eine Idee bekommen, eine Vorstellung davon bekommen, worum es bei diesem Begriff Formalisierung geht. In dem zweiten Beispiel kann man eigentlich beliebige Sätze in diese Und-Verbindung einsetzen. Ganz wurscht, man muss nicht über Achilles und Odysseus reden. Irgendwann einmal hat sich jemand in so einem Evaluationsbogen über eine meiner Vorlesungen, bei einer meiner Vorlesungen darüber beschwert, dass ich viel zu oft Beispiele aus diesen antiken Dingsbums und dann habe ich jahrzehntelang immer nur Beispiele aus dem Kochen genommen, aber jetzt bin ich wieder zu denen ein bisschen zurück oder so Kompromisse. Also man kann da über Sätze aus Kochrezepten nehmen, nicht? In dieser Und-Verbindung. Und man kann immer jeden von den beiden dann, das gibt ein bisschen, bei dem ersten Beispiel geht das nicht. Das Zwingende der Folgerung hängt im ersten Fall von einer konkreten Kenntnis der Bedeutungen der einzelnen Prädikate langhaarig und glatze ab. Und das kann man nicht auf andere Fälle übertragen. Also, das Ziel der Theorie ist, eine möglichst allgemeine, formale Charakteristik aller Syllogismen, wobei Syllogismus jetzt verstanden wird im Sinne dieser vagen Zieldefinition. Also es gibt sozusagen, wenn jemand fragt, also falls, Sie werden ja nicht in die Situation kommen, dass bei einer Prüfung das gefragt werden, aber falls Sie gefragt werden, was ist ein Syllogismus? Dann antworten Sie nicht, sondern geben Sie die Frage zurück und sagen Sie, wie meinen Sie das? Im Allgemeinen gesprochen, was sozusagen die Zieldefinition ist oder das, was wirklich die Zieldefinition erfüllt. Ja? Wie man das charakterisiert, was wirklich die Zieldefinition erfüllt. Manchmal wird das so ausgedrückt, aber das finde ich nicht ganz okay. Ich bin mehr dafür, dass man die Zweideutigkeit lässt und sozusagen darüber redet, eher, als dass man sagt, Syllogismus, Syllogismus, das, was wir jetzt gehabt haben, etwas gesetzt, etwas anderes mit Notwendigkeit folgt, und die anderen, die das erfüllen, werden genannt aristotelische Syllogismen. Ne? Also, weil in der mittelalterlichen Logik gibt es dann sozusagen einen großen Bereich von solchen Logoi, die Zieldefinition erfüllen, aber keine aristotelischen Syllogismen sind und dann zum Beispiel mit dem Namen Konsequentiae oder Konsequenzen bezeichnet werden. Also, formale Charakteristik aller Syllogismen. Und das ist die eigentliche aristotelische Syllogismustheorie, die sagt, wie er das charakterisiert. Und da müssen Sie sich von Anfang an klar machen, dass das sehr restriktive Bedingungen sind. Ja? Sehr restriktiv. Also das sage ich jetzt nur ganz, ganz geschwind so. Das kann man eh überall nachlesen. Vielleicht schreibe ich ein oder zwei. Ja, soll ich irgendwie so Einführungen in diese Sache John Eckrell gibt es so ein kleines Buch und von dem Jonathan Barnes gibt es auch was, der Philosoph heißt, der heißt schon Jonathan, ja, der heißt Jonathan Barnes. Der Bruder ist der Schriftsteller. Also das ist nur zur Erinnerung, wenn Sie es schon wissen, und sonst müssen Sie dann nachschauen, oder vielleicht kann man es auch so verstehen. Das typisch Charakteristische ist, sagt man, man muss auf folgende Weise einschränken. Der Gesamtlogos, dieses sprachliche Gebilde, wird in zwei Teile geteilt. Zuerst, da ist er ja schon eigentlich in zwei Teile geteilt. Der erste von diesen zwei Teilen, nämlich gesetzt, etwas gesetzt, wird in zwei Teile geteilt. Und das Ganze wird, die Einheiten sind Sätze. Also es handelt sich immer um ein Drittel von Sätzen. Und so ein Logos ist ein Drittel von Sätzen, wo zwei davon das ausmachen, was gesetzt ist. Und der dritte Satz, eben genau das ist, was von den beiden ersten, von jedem von den beiden ersten verschieden ist, aber daraus, dass sie beide gesetzt sind, mit Notwendigkeit folgt. Ja? Das ist einmal das eine. Das ist dieses Bild, dass man da zwei Prämissen und eine Konklusion hat. Das ist aber natürlich nicht alles, sondern viel drastischer. Also nur sowas kommt in Frage. Also es kommt zum Beispiel schon mal nichts in Frage von der Art, dass man nur eine Prämisse und eine Konklusion hat, obwohl es solche Sachen auch gibt. Das sind große, ne? Wenn A links von B ist, dann ist B rechts von A. Das spielt eine sehr große Rolle in der Auseinandersetzung mit der aristotelischen Wissenschaftstheorie von Anfang an eigentlich, von den unmittelbaren Nachfolgern an. Viel schwerwiegender als diese Forderung, dass es sich immer um diese drei Sätze handelt, mit dem einen Schnitt nach dem zweiten, ist die Normierung der Sätze als solche. Was für Sätze das sind? Da kommen nur ganz ein bestimmter Typ von Sätzen in Frage. Es kommen nur Sätze von der Art in Frage des, so heißt der Ausdruck, Dikatatinos. Alle Sätze, die da vorkommen können, sind von der Art etwas über etwas. Etwas wird über etwas gesagt. Und das heißt, jeder von diesen Sätzen, die da vorkommen können, hat zwei Pole. Das eine etwas und das andere etwas. Ja? Und diese Beziehung ist asymmetrisch. Ja? Es steht immer fest, oder sagen wir, es steht fest, welches über welches. Es muss immer klar sein, was das ist, worüber gesagt wird und was das ist, was gesagt wird. Ja? Die Katatinos. Ja? Etwas über etwas. Ja? Ist verständlich. Ungefähr. Das nächste ist, das exakt normiert ist von ihm, sehr streng normiert ist, was dieses Sagen heißt. Das kommt in der griechischen Formel gar nicht zum Ausdruck, das Wort Sagen. Ne? Auf Deutsch, wenn man es übersetzt, sagt man etwas über etwas aussagen. Aber in dem Dikatatinos fällt das Verb. Ja? Aber dass man dieses Verb sozusagen ergänzen kann, das sagt was ganz was Wichtiges. Ne? Weil es nämlich auf verschiedene Arten eins über das andere gesagt werden kann. Ja? Und zwar auf vier verschiedene Arten. Nämlich, dass das, was über das andere gesagt wird, allen diesen anderen oder keinem von diesen anderen oder einigen von diesen anderen oder einigen von diesen anderen nicht zukommt. Ja? Also so ein Satz hat typischerweise die Form, X kommt allen Y zu oder X kommt einigen Y nicht zu. Ja, ist das verständlich? Und kann nur eine von diesen Vieren haben. Ja, das ist eine unglaubliche, das ist unglaublich restriktiv. Ne? Das ist so, wie wenn einer sagt, zu mir sagt, okay, spielen wir Fußball? Und ich sage, ja, gern. Er sagt, pass auf, jetzt werde ich einmal meine Regeln erklären. Die sind so, es gibt nur ein Tor, du darfst immer nur auf einen Fuß hupfen und so, ja. Ich darf mit der Hand den Ball berühren, das darfst du nicht und so. So ist das, ja, der richtet das sozusagen so. Das ist unglaublich einschränkend, verstehen Sie? Das sieht man ja sofort, nicht? Eigentlich, genau. Ich habe diese Idee mit diesen vier Möglichkeiten, wie man das eine über das andere sagen kann, in so einführenden Vorlesungen, vergleiche ich das immer vielleicht, wenn es mit der Vorstellung nicht vertraut, dann hilft einem das mit einem Schalter. In der Mitte ist immer ein Schalter, der hat vier Stellungen. Ne? Man kann ihn auf das Alle, auf das Keins, auf... Ne? Ja, es gibt immer so einen Schalter, der entspricht diesem im Deutschen, in der Übersetzung, eingefügten Wort sagen. Nicht? Was heißt sagen eigentlich genau? Sagen heißt, sagen das alle oder sagen das keins und so. Ja? Ist klar. Ja? So, jetzt sind wir aber noch immer nicht fertig. Das Wesentliche, das Nächste, also Sie verstehen, es gibt sozusagen drei solche Sätze. Und das Wichtigste ist, wir haben jetzt erst gesagt, da haben wir die zwei Pole. Die heißen Horoe oder Termine auf ne? Lateinisch von jedem Satz. In dem ganzen Dings dürfen nur drei verschiedene solche Termini vorkommen. Und diese Termini wechseln nach bestimmten Regeln sozusagen ihre Position. Also das A wird über das B in irgendeiner Weise ausgesagt und das B wird über das C ausgesagt und dann kann das A über das C ausgesagt werden. Das ist dann was Neues. Wir zuerst haben nur gehabt A über B und B über C und davon gibt es was Verschiedenes, nämlich A über C dann. Nicht? Entweder alle oder ist wurscht. Nicht? Verstehen Sie ungefähr? Ja? Verstehen Sie das? Das kann man auf verschiedene Arten machen, dass man die, da kann man zwar auf derselben Seite stehen. Kombinatorisch gibt es sehr viele Möglichkeiten, ja? Dass wenn man drei solche Termine hat, die man da so verteilen kann, ja? Dass immer zwei verschiedene in so einem Satz vorkommen. Und daraus folgt etwas sehr, sehr Wichtiges. Daraus folgt, dass, obwohl in jedem einzelnen dieser Sätze die Richtung feststeht, welches über welches, ja? Also die zwei Termine genau unterscheidbar sein müssen, diese Unterscheidbarkeit nicht in der Natur dieser Termini liegen kann. Die müssen alle sozusagen in einer gewissen Weise, die müssen alle was Wesentliches gemeinsam haben, weil jeder von denen jede Rolle muss spielen können. Was sozusagen die Rolle übernehmen kann, dass über es etwas gesagt wird, muss auch die Rolle übernehmen können, dass es über etwas anderes gesagt wird. Sonst funktioniert das überhaupt nicht. Also an dem Beispiel mit das A über das B und das B über das C, da sieht man, dass das B, das ganz wesentlich ist, dass das B sowohl eines sein kann, worüber etwas gesagt wird, wie auch eines sein kann, was über ein anderes gesagt wird. Weil im ersten wird das A über das B gesagt, im zweiten wird das B über das C gesagt. Es ist ein drübersagendes, ja? Und in der zweiten Zeile ist es ein drübersagendes und in der ersten Zeile ist es ein drübergesagtes, sozusagen. Ne? Das heißt, die müssen, das ist die Forderung, dass in einem wirklichen Syllogismus nur allgemein Ausdrücke vorkommen können. Das ist eine berühmte aristotelische Position, dass keine Individuenausdrücke vorkommen können. Also, wenn jemand sagt, alle Griechen sind sterblich, Sokrates ist ein Grieche, Sokrates ist also sterblich, dann ist das ein sehr schlechtes und absolut unaristotelisches Beispiel für einen typischen Syllogismus. Ja? Weil im Prinzip Sokrates, in dem Fall funktioniert es, ja? Aber im Prinzip muss das ausgeschlossen werden, ja? Weil man nicht Sokrates über was anderes als den Sokrates sagen kann. Das ist jetzt eigentlich die wichtigste Sache. Das Wichtige ist, dass man versteht sozusagen die Künstlichkeit dieser Geschichte. Jetzt komme ich natürlich da, wäre da nicht ganz fertig, aber, und Sie wissen ja vom letzten Mal, dass da der Rauswurf droht. Ich gebe Ihnen sozusagen eine Ankündigung von dem noch. Ich fasse zusammen, ich gebe eine Ankündigung von dem, was der eigentlich interessante Punkt ist, den wir dann nächstes Mal. Also, es handelt sich bei diesen Logoi um Trippel von Sätzen. Und was die Theorie leisten soll, das sind ja jetzt nur die Voraussetzungen, die die Theorie selber schafft, die Postulate sozusagen, was ich Ihnen erzählt habe. Und worum es jetzt in der Theorie selber geht, in der logischen Theorie, das ist, wie zeichnet man die aus von diesen kombinatorischen Möglichkeiten, die wirklich gültig sind. Ja? Also die wirklich zwingend sind, weil da gibt es ja so und so viele, die sind uninteressant oder sind in Wirklichkeit reduzierbar auf gewisse andere. Aber wie gibt man genau die an, die gültig sind? Was ich Barbara, das haben wir schon gehabt, oder Dari, alle Europäer, alle Österreicher sind Europäer, einige Wissenschaftler sind Österreicher, also sind, weil die Österreicher so toll ist, auch einige Wissenschaftler Europäer. Wenn etwas nicht in dieses Schema passt, dann ist es zumindest prima vista nicht ein Syllogismus. Prima vista heißt, dass dann oft nur die Möglichkeit einer mehr oder weniger gezwungenen grammatikalischen Umformung besteht. Das heißt, was heißt das? Die Künstlichkeit der Sache bedeutet vor allem eines. Das sage ich, das hat jetzt mit unserer Vorlesung nicht viel zu tun, aber das ist wichtig, dass man das in die richtige, dass man sich nicht verschluckt an dieser ganzen Sache. Das ist ganz klar, dass es notwendige Folgerungen gibt, also sowas, was diese Syllogismusdefinition erfüllt, was von seiner Theorie nicht erfasst wird. Das ist ganz klar, die Künstlichkeit hat, da wird so viel ausgeschlossen, was ja trotzdem unter diese Zieldefinition passen würde. Damit beschäftigen wir uns aber nicht weiter. Was für uns wichtig ist, ist, ein bisschen herumzudoktern an diesem Wort gesetzt. Das eine folgt mit Notwendigkeit ein davon verschiedenes anderes. Was dieses gesetzt eigentlich heißt, ja? Also, wie ich sagen würde, was der Grund der Akzeptanz eigentlich ist, der da vorausgesetzt wird. Und da gibt es eine ganz wichtige Unterscheidung, die sozusagen die ganz, ganz wichtig ist für den Unterschied zwischen Rhetorik und Wissenschaft oder zwischen dem, was bei Aristoteles dann eigentlich Dialektik heißt, und das ist sozusagen die Hauptdisziplin der Rhetorik, und dem, was eigentliche Wissenschaft ist. Also im Grund kann man, vielleicht sage ich das nächstes Mal noch, also in der Rhetorik ist ganz einfach so, ist einfach die Zustimmung des Publikums, egal ob das einer ist, den man überreden will, oder ob das ein ganzes Stadion voller Leute ist, die Zustimmung ist das. Ne? Die Zustimmung ist das, was Akzeptanz heißt, wenn die sagen, ja, so ist. Und alles andere ist im Grund egal. Also sozusagen, natürlich, das heißt, was ein Rhetoriker eigentlich können muss, außer dass er diese Syllogistik kann, die ihm hilft, ist, dass er rauskriegt, was ist das, wo man die Leute zustimmen werden. Und das werden Sie ja wissen, dass Leute, die das sehr geschickt sind in dieser Sache, keineswegs irgendwelche Vorannahmen oder Daten über ihre persönlichen Einstellungen haben müssen, sondern die fangen bei allgemeinen Vorurteilen an. Nicht was, sind sie nicht auch der Meinung oder so? Sowas ist eine Bedeutung von dem Wort, was ein Topos ist, ein Gemeinplatz. Ne? Dass man sozusagen entsprechende Gemeinplätze findet von denen aus. Das werden wir dann noch beschreiben. Bei dem anderen Typ, der wichtig ist, Restriktion auf das, was Akzeptanz heißt, und das ist das ganz Entscheidende, ist, dass die Akzeptanz Wahrheit heißt. Dass etwas akzeptieren heißt, dass es wahr ist. Und so funktioniert das dann in der Wissenschaft. Weil wenn es wahr ist und wenn der Syllogismus ein gültiger ist, dann kommt man auch zu einem wahren Ergebnis und dann hat man das, was ein Beweis ist. Dann hat man einen Beweis. Die, Die Rhetorik beweist nicht in dem Sinn eigentlich oder charakteristischerweise, sondern überzeugt. Bei Aristoteles beweisen was anderes als überzeugen, obwohl beides mit demselben Transformationsmechanismus funktioniert. Bei einem Beweis ist das, was folgt, immer auch wahr. Ich höre damit auf, dass ich Ihnen sage noch, es ist möglich, natürlich möglich, dass sowohl die Folgerung ein gültiger Syllogismus ist, also dass die Form gültig ist, wie auch, dass das, was folgt, wahr ist und trotzdem ist es kein Beweis. Also wir können den Syllogismus haben, der gültig ist, und wir können eine wahre Konklusion haben und trotzdem muss es sich nicht um einen Beweis handeln, weil eine der Prämissen nicht wahr ist. Also ein Beispiel wäre, alle Athener sind Norweger, alle Norweger sind Menschen, also alle Athener sind Menschen. Das ist zwingend. Wenn Sie zugeben, dass alle Athener Norweger sind, dann ist es unausweichlich. Und es ist auch wirklich wahr, dass alle Athener Menschen sind. Aber ein Beweis dafür, dass alle Athener Menschen sind, ist das nicht. Ein Beweis muss aus wahren Prämissen geführt werden. Okay, damit mache ich für heute Schluss. Das wirklich der wichtige Punkt, um den es eigentlich geht, bleibt über. Aber soll ich Ihnen verraten, was der ist? Also gut. Also der wichtige Punkt ist der, wo wir dann zu der Verbindung mit Plato zurückkommen. Wenn man zwei Prämissen hat, dann ist nichts leichter, als wenn man in dem Werk die zwei Prämissen hat, dann ist es immer trivial, die Konklusion zu finden. Was nicht trivial ist, wenn man die Konklusion hat, also das heißt, wenn man in der Rhetorik weiß, wovon man den anderen überzeugen will, dass man dann, wie das heißt, den dritten Begriff findet. Und das ist eine Aufgabe, die hat ein bisschen eine Äquivalenz, die hat eine Ähnlichkeit mit dem, eine mittlere Proportionale zu zwei Größen zu finden. Und das ist der einzige ganz schwache Punkt, wo das miteinander mit diesem anderen Ratiobegriff zusammenhängt. Dieser Punkt ist aber deswegen nicht unwichtig, weil das der ist, an dem sozusagen Descartes viele, viele Jahrhunderte später Aristoteles am Schopf gepackt hat und gesagt hat, du kannst nur die aller einfachste aller Aufgaben überhaupt lösen, nämlich das kann jedes Schulkind zu zwei eine mittlere Proportionale zu finden. Zeig mir mal, wie du das machst, wenn du zu zwei Größen zwei mittlere Proportionale finden sollst. Der Unterschied ist so groß, dass das sozusagen zwei verschiedene epistemische Welten sind. Die Komplexität ist so viel größer, du kannst das nicht unmittelbar, ne? Du musst von woanders ausgehen. Also das ist die eigentliche Sache. Wie findet man denn dazwischen, in der Rhetorik, wie findet man den Mittelbegriff zwischen dem Interesse an der Umwelt und dem, was ich will, dass der eigentlich macht, ne? Dass er aufhört, den Leuten in Asien das Wasser abzugraben, damit er es in Europa teurer verkaufen kann. Was suche ich da dazwischen? Wie kriege ich den dazu? Und das Äquivalent in der Wissenschaft dazu wäre, wenn man eben nicht von Beweisen ausgeht, sondern vom Forschen. Wenn man eine Hypothese hat, man hat eine gewisse Hypothese und jetzt versucht man herauszubekommen, kann man diese Hypothese sozusagen aus den allgemeinen Annahmen irgendwie beweisen. Dann geht es darum, sozusagen was Mittleres zu finden, was ausgleicht zwischen den Sachen, die ganz verschieden ausschauen. Und dort hat es einen Zusammenhang, ne? An dem Unterschied zwischen Beweisen und Erforschen. Gut, danke für Ihre Geduld.